Montags in aller Frühe wurde das Kind abgegeben, freitags wieder abgeholt. Dazwischen sahen die Eltern oder die alleinerziehende Mutter ihr Kind nicht. Wochenkrippen waren Teil der Kinderbetreuung in der DDR. Was bedeutete das für die Kinder, die derart getrennt von ihren Eltern aufgewachsen sind? Lotta Wieden hat sich für die Zeitfragen auf die Suche gemacht.
Ja, da steht Zeug in dem Tagebuch drin, das mir übel geworden ist, als ich das gelesen habe. Ein bisschen was, wie gesagt, steht da drin und ich habe gedacht, vielleicht gucken wir einfach mal rein.
Livia Berger blättert im Tagebuch ihrer Mutter. Vor 3 Jahren hat sie es gefunden, beim Umzug der Mutter in ein Pflegeheim. Seither sind die Fragen in ihrem Kopf drängender geworden. Wo habe ich gelebt, als ich klein war? Wie sah es da aus? Wer hat sich um mich gekümmert? Habe ich viel geweint?
Jetzt schreibt sie erst mal eine ganze Weile, dass ich hier geboren wurde.
Livia Berger, blaue Augen, dunkelblondes Haar, 1971 geboren, in Bannewitz, 20 Autominuten südlich von Dresden gelegen. Als sie 3 Monate alt ist, bringen sie ihre Eltern, beide Anfang 20, beide Musiker, in einer Kinderkrippe unter, die Säuglinge und Kleinstkinder wochenweise betreut. Von Montagmorgen um 6 bis Freitagabend 18 Uhr. Ihre Eltern sieht Livia von da an bis zu ihrer Einschulung nur noch an den Wochenenden.
Ach ja, die erste Woche in der Krippe ist Livia recht gut bekommen. Als wir sie geholt hatten, guckte sie eine lange Zeit sehr skeptisch, war wohl auch ein bisschen ängstlich. Eines allerdings ist nicht erfreulich, sie lutscht gern am Daumen. Wenn wir sie beim Lutschen ertappen, bekommt sie einen Klaps auf die Finger, damit sie es sich merken soll. Hoffentlich gewöhnt sie sich recht bald wieder ab. Ja, da war ich, 12 Wochen.
Wochenkrippenkinder. Die meisten von ihnen dürften heute zwischen 40 und 60 Jahre alt sein. Wie viele es genau gewesen sind? Niemand weiß es. Denn bislang gibt es kaum Untersuchungen zu diesem Thema. Eigene Hochrechnungen zeigen jedoch, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zwischen 1949 und 1989 Hunderttausende von Säuglingen und Kleinstkindern werktags in Heimen betreut wurden.
Immer neue Kinderheime werden in der Deutschen Demokratischen Republik geschaffen. Sie sind eine wesentliche Erleichterung für unsere werktätigen Mütter. Am Montag im Kinderwochenheim Berlin-Pankow. Werktätige Frauen geben ihre Lieblinge geschult dem Pflegepersonal in Obhut.
Die DDR in den 50er Jahren. Der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft hat begonnen. Es gilt die 6-Tage-Woche, auch für Mütter. Artikel 7 der noch jungen Verfassung lautet: Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. Doch die Gleichberechtigung gilt nur für Frauen und nur am Arbeitsplatz. Die Frage, wer kümmert sich um die Kinder, trifft besonders alleinerziehende Mütter.
Am Anfang der DDR, also gleich 1949, gab es ganz, ganz viele Flüchtlingskinder und es gab große Hungersnot.
Carsten Laudin, Professor für Sozialethik an der Evangelischen Hochschule Berlin. Forschungsschwerpunkt: Geschichte und Aufarbeitung der DDR-Heimerziehung.
Und da gab es starke Bemühungen, die Anzahl der Kinderkrippen, Wochenkrippen, Dauerheime zu erhöhen, weil es erstens wenig davon gab und weil man 1951 das Gesetz zum Mutterschutz entworfen hat. Das Gesetz zum Mutterschutz war zum ersten Mal ein Gesetz, was dafür sorgen wollte, dass die wenigen Arbeitskräfte, die es in der DDR gab, auch genutzt werden können. Und insofern das Frauen waren, sind die Wochenkrippen eben dafür geschaffen worden, um den Frauen den Rücken frei zu machen. Ich glaube, das Gesetz hieß sogar in der Überschrift Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Innerhalb von 5 Jahren, so das Gesetz, sollen auf dem Gebiet der DDR 160.000 Kindergartenplätze, 40.000 Kinderkrippenplätze und 60.000 Heimplätze für Kleinstkinder entstehen. In der Folge steigt allein die Zahl der Wochenheimplätze für Säuglinge und Kleinstkinder, später Wochenkrippen genannt, von 2.500 im Jahr 1950 auf etwa 14.300 im Jahr 1955. 10 Jahre später, 1965, weist die Statistik bereits 37.900 Wochenheimplätze für Kinder unter 3 Jahren aus. Begleitet wird der Ausbau von einer Werbekampagne.
Ob es wohl alle Kinder zu Hause so schön, so sauber und ordentlich haben wie hier im Heim? Ob nicht manche Kinder zu Hause mit weniger Pünktlichkeit und Sorgfalt gepflegt werden? Die Mütter, deren Kinder in diesem Wochenheim leben, sind sehr froh. Ihnen ist die quälende Sorge, wohin mit dem Kind, während ich arbeite, abgenommen.
So heißt es etwa 1952 in der damals einzigen Frauenzeitschrift der DDR, Die Neue Frau.
Ein neuer Tag beginnt. Ein Arbeitstag, auch für die kleinsten Bürger.
Bis Mitte der 60er Jahre werden Wochenkrippen als gleichwertige, wenn nicht bessere Alternative zur familiären Betreuung gepriesen. Auch René Grünewald, heute 46 Jahre alt, verbrachte seine ersten Lebensjahre in einer Wochenkrippe. Er selbst spricht von Wochenheim.
Die hießen ja auch am Anfang wirklich Wochenheime. Ja. Stand ja auch überall draußen dran, Wochenheim, Wochenheim, Wochenheim. Dieser Begriff Wochenkrippe wurde dann später eingeführt, um dem Ganzen sozusagen die Schärfe zu nehmen.
Wie prägend die Zeit im Heim für Grünewald war, lässt sich heute nur schwer sagen. Eigene Erinnerungen daran hat er nicht. Wohl aber an den Tag, als seine Heimzeit plötzlich endet.
Ich war 3,5 Jahre im Wochenheim und ich kann mich an den Tag erinnern, wo mir gesagt wurde, dass ich nicht mehr ins Wochenheim muss. Also an diesen Tag kann ich mich erinnern. Das ist ein Tag, wo ich allein auf einem Berliner Hinterhof mit meinem Dreirad fahre, auf so einem Garagenhof, und schleifenartig vor mich hin rede, dass diese Frau meine Mama ist und dass ich ein Zuhause habe, also dass ich hier wohne. Und es war ein sehr unwirkliches Gefühl, weil diese Frau, die mich zur Welt gebracht hat und die mich dann bei sich aufgenommen hat, für mich eine fremde Frau war.
Mitte der 50er Jahre beginnt die Ostberliner Humboldt-Universität mit den ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Entwicklung von Krippenkindern in der DDR. Leitende Ärztin ist die spätere Direktorin des Instituts für Hygiene des Kindes- und Jugendalters in Berlin, Eva Schmidt-Kolmer. Sie lässt die Entwicklung von mehr als 1700 Kindern zwischen 0 und 3 Jahren dokumentieren. Zur Stichprobe gehören auch 440 Wochenkrippenkinder. Untersucht wird, wie gut sich die Kinder im Raum orientieren und bewegen können und wie weit ihr Sprachvermögen und Sozialverhalten entwickelt ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchung offenbaren gravierende Defizite bei den Wochenkrippenkindern in allen getesteten Bereichen. Schmidt-Kolmer schreibt:
Schon die ersten Ausdrucksbewegungen erscheinen bei Wochenkrippenkindern verspätet. Besonders verspäten sich die Reaktionen auf das Ansprechen oder Rufen des Kindes bei seinem Vornamen. Noch stärker verspätet sich das Rufen und Benennen anderer Kinder und Pflegepersonen sowie die Darstellung sozialer Situationen im Spiel.
Eva Schmidt-Kolmer erklärt ihre Befunde mit den monotonen, vom menschlichen Alltag isolierten Tagesabläufen und der mangelnden Zuwendung durch das Pflegepersonal. Nur wenige Jahre später sind solche Interpretationen fast vollständig aus der DDR-Forschungsliteratur verschwunden. Auch über Formen des Hospitalismus, ausdruckslos vor sich hin starrende Kleinkinder, die ihren Oberkörper vorwärts und rückwärts schaukeln oder ihren Kopf im Gitterbett immer wieder hin und her drehen, darf nach dem Mauerbau nicht mehr geschrieben werden.
Da gibt es ein Schreiben der Ministerin der Justiz, Frau Hilde Benjamin, an ihren Kollegen im Ministerium für Gesundheit, in dem sie ihn darum bittet, zum Hospitalismus Stellung zu beziehen.
Claudia Kittel, Sachverständige für DDR-Heimerziehungsfragen.
Das Schreiben ist von 1962 und der Kollege vom Gesundheitsministerium antwortet: Mir ist bekannt, dass führende Kinderärzte, besonders Frau Dr. Eva Schmidt-Kolmer, die Auffassung vertreten, dass Kinder in den Wochenkrippen sich langsamer entwickeln. Aus diesem Grund befürwortet sich höchstens die Unterbringung von Kindern in Tagesgruppen und betont das erhebliche Bedürfnis der Kleinkinder nach Nestwärme. Ich halte es daher für dringend notwendig, dass eine ideologische Klärung bei den Ärzten über die Bedeutung der Unterbringung von Kleinkindern in Wochenheimen für die Sicherung der Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau erfolgt.
Und was heißt das auf Deutsch?
Auf Deutsch heißt das, dass sie sich dazu nicht mehr verlautbaren sollen. Das ist zumindest der Schluss, den ich ziehen kann. Denn vorher hat Eva Schmidt-Kolmer noch einige Artikel dazu veröffentlicht mit Bezug zur Bindungsforschung. Und nach 1961 findet man da keine Artikel mehr mit diesen Überschriften. Danach ist das Thema in den Inhaltsverzeichnissen nicht mehr zu finden.
Ja, als ich dann meine Tochter bekommen habe, habe ich gesagt, niemals im Leben soll meine Tochter so aufwachsen. Niemals. Niemals lasse ich sie alleine.
Livia Berger, heute selbst Mutter, Yogalehrerin und Unternehmerin, hat ihre ersten 3 Lebensjahre in einer Wochenkrippe verbracht. Es ist nicht viel, was sie aus den Tagebuchseiten ihrer Mutter über diese Zeit erfährt. Und das Wenige ist selten tröstlich. Schon oft hat sie versucht, mehr über ihre frühe Kindheit herauszufinden. Aber wen soll sie fragen? Das Verhältnis zu den eigenen Eltern, besonders zur Mutter, ist angespannt, geprägt von Misstrauen und Vorwürfen. Sie selbst hat keine Erinnerung an diese Zeit und ehemalige Erzieherinnen zu finden, scheint unmöglich.
Ich habe vorhin gerade mit meiner Tochter gesessen und darüber gesprochen, dass ich seit Jahren versuche, Informationen zu bekommen über diese Wochenkrippe. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich dort war, dann würde ich denken, es hat es nicht gegeben, weil man findet keine Information, nichts, null. Keine Adresse, keine Leute, die da waren, weder Kinder noch ehemalige Erzieher. Es ist wie vom Erdboden verschluckt.
Trotzdem startet Livia Berger kurz nach ihrem 45. Geburtstag einen neuen Versuch. Sie schreibt der Gemeinde einen Brief und sie telefoniert mit dem Kirchenvorstand. Wochen später erhält sie einen Anruf. Ihre alte Wochenkrippe wurde schon vor Jahren abgerissen. Aber eine ihrer ehemaligen Erzieherinnen lebt noch und sie ist bereit zu einem Treffen.
Einfach sobald ich dieses Thema in irgendeinem Kontext, privat oder beruflich anspreche, gehen die Arme hoch. Ja, ich war da auch. Und es begegnet mir permanent. Also ich habe ja immer irgendjemand, ja, der Bruder von meinem Mann war, ich war selber, ne, ich habe da auch mal gearbeitet. Also es ist eine ziemliche Größenordnung, die so diffus im Raum steht.
Ute Stari, die Pädagogin, bietet deutschlandweit Fortbildungsseminare für Erzieherinnen an. Stari fiel irgendwann auf, dass fast jeder Ostdeutsche über 40, ob im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, mindestens ein ehemaliges Wochenkrippenkind persönlich kennt. Wie viele ehemalige DDR-Bürger es insgesamt gewesen sind, kann aber auch Ute Stari nicht genau sagen. Wochenkrippenkinder wurden in der DDR statistisch nicht gesondert erfasst. Anhaltspunkte bietet lediglich die DDR-Forschungsliteratur, die für einige Jahre zumindest die Anzahl der angebotenen Plätze ausweist. Mithilfe dieser Daten lässt sich eine Hochrechnung aufmachen, nach der, unter der Voraussetzung, dass die durchschnittliche Verweildauer in der Wochenkrippe pro Kind bei etwa 2 Jahren lag, mehr als 500.000 ehemalige DDR-Bürger eine Wochenkrippe besuchten.
Im Endeffekt gibt es ja all diese Wochenkrippenkinder, die gibt es. Und insofern bin ich aber der Meinung, dass eine Klientel von mehreren 100.000, von denen wir ja im Moment ausgehen, ja, einen dringenden Klärungsbedarf darstellt für Gesellschaft heute, zu schauen, was hat das mit diesen Kindern gemacht.
Dresden Mitte. Livia Berger macht sich auf den Weg nach Bannewitz in ihre alte Heimat. Vorbei an Baustellen und schicken Geschäften läuft sie in Richtung Schützenplatz auf ein Auto zu. Was sie sich von dieser Reise verspricht?
Also ich würde gern wissen, wo es war. Dann würde ich gern wissen, ob das den Kindern schwer gefallen ist. Oder ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Also eine ganze Woche nicht zu Hause. Und ansonsten, wie der Tagesablauf gewesen ist. Also mit morgens aufstehen, ins Bett bringen abends. Wer hat sich um die Kinder gekümmert? Wie war das so? Das würde mich interessieren. So, ich habe das Tagebuch mitgebracht, weil ja da ein paar Namen drinstehen. Und ich dachte, vielleicht erinnert sie sich an irgendwelche Namen. Vorsicht.
Der einzige Mensch, dem Livia Berger von ihrer heutigen Reise erzählt hat, ist ihre 17-jährige Tochter.
Die findet das gut und hofft, dass ich die Sache einfach mal aufarbeiten kann. Weil es geht ihr manchmal ein bisschen auf die Nerven, dass ich so gar nicht loslassen kann. Mama, warum kannst du das nicht vergessen? Und das ist doch so lange her und musst du doch mal abschließen können. Und dann sage ich, naja, ich arbeite ja dran. Ne? Also sie hofft, dass es mir dann hinterher auch ein bisschen besser geht, wenn sich ein bisschen was aufgeklärt hat aus meiner Geschichte. Mal sehen.
Also ich weiß, wo ich in der Wochenkrippe war und ich weiß, dass wenn ich dort in dieser Nähe bin, dass es Beklemmung und Panik auslöst. Also ich bin mit Essstörungen aus dem Wochenheim gekommen und ich habe dort wieder angefangen einzunässen. Das ging bis in zur Schule, dass ich in der Schule eingenässt habe und auch, wo ich dann irgendwie mich erinnern kann, dass ich die ganze Nacht wachgelegen habe und nicht wusste, wie ich den nächsten Tag einfach hinkriegen soll. Das waren Todesängste, die waren sicher irrational, aber so habe ich es einfach empfunden.
René Grünewald, der als zu früh geborenes Kind zunächst in einem Brutkasten versorgt wird und später 3 Jahre lang eine Wochenkrippe besucht, leidet bis heute an Depressionen. Zu seiner Mutter hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr, mit seinem Vater eine Abmachung. Über früher wird nicht gesprochen. Das gäbe nur wieder Streit.
Also eine ganze Woche, wo man nachts dann dort auch schläft und so, das ist für so ein Kleinkind, das ist wie ein Leben. Es ist unendlich und man muss schon sehr autistisch sein, um das sozusagen mit sich vereinbaren zu können. Weil dieses Gefühl, das Obhutsbedürfnis, wenn das möglich ist zu durchbrechen, muss auch irgendwas nicht stimmen in der Psyche der Eltern. Weil ansonsten würde man das emotional nicht durchstehen. Dass das Kind nicht da ist, einfach das eigene Kind, was man gerade zur Welt gebracht hat. Und selbst im Krieg und selbst in den ärmsten Regionen der Welt sind die Kinder bei ihren Eltern.
Waren DDR-Eltern besonders herzlos? Carsten Laudin wiegt zweifelnd den Kopf. Man dürfe nicht vergessen, dass die DDR gerade für Frauen ein großes Versprechen bereithielt. Das Versprechen auf Mitgestaltung, berufliche Selbstbestimmung und finanzielle Unabhängigkeit. Moderne Frauen, die nicht von vornherein auf einen Platz in der Gesellschaft verzichten wollten, gingen, anders als im Westen, selbstverständlich arbeiten. Und schließlich, auch der Blick aufs Kind habe sich gehörig verändert. Vom Objekt elterlicher Gewalt zu einem Subjekt, dessen optimale Entwicklungschancen für viele Eltern heute im Zentrum ihres Daseins stünden. Der Rest war Ideologie.
Man hat damals, das steht auch im Kommunistischen Manifest, gesagt, wir müssen die Kinder aus der Familie nehmen und sie dem Kollektiv zuführen. In der Familie wird man erzogen dazu, dass man das Familienwohl wahrnimmt und im Kollektiv wird man dazu erzogen, dass man das Kollektivwohl wahrnimmt. Und wenn wir eine Generation von solchen Kindern erziehen, ist das Problem des Fortschritts eigentlich gelöst. Das ist die große Gegenthese gegen die Bindungstheorie und dass es für die Frauen vielleicht auch einen großen Zwiespalt bedeutete, das wird man unterstellen können. Aber offensichtlich, wenn das Soziale eben auf die Mutter-Kind-Bindung wenig Gewicht legt, dann arrangiert man sich eben mit diesem Konflikt.
Bis in die 80er Jahre hinein wird die Bindungstheorie in der DDR unterdrückt. Eine Theorie, die davon ausgeht, dass jedes Kind ein angeborenes Bedürfnis nach intensiver emotionaler Nähe hat und sich ohne eine solche Nähe nicht optimal entwickeln kann.
Meine Mutti ist Abteilungsleiter, alle Tage steht sie ihren Mann. Nur zu Hause kommt sie gar nicht weiter, packe ich im Haushalt nicht mit an.
Immerhin wird die direkte Werbung für die Wochenkrippen in der DDR ab Mitte der 60er Jahre deutlich zurückgefahren. Was bleibt, ist das Idealbild der Vollberufstätigkeit beider Eltern und die Doppelbelastung für Frauen.
Da vorne ist die Kirche. Da muss also auch die Kirchstraße irgendwo sein.
Livia Berger ist am Ziel. Bannewitz, Kirchstraße 3. Vor einem schlichten Mehrfamilienhaus mit Garten und Garage steht Christa Westermann. 75 Jahre alt, kurze graue Haare, die Wangen von Wind und Wetter gerötet.
Hallo.
Resolut geht sie auf Livia Berger zu.
Du bist es.
Ja.
Wir sagen zu allen Krippenkindern du. Okay. Nach wie vor. Ich grüße dich.
Hallo.
In Bannewitz.
Ja, wieder in Bannewitz.
Ja.
Ich bin ganz viel in der Vergangenheit auch in Bannewitz gewesen.
Wo bist du dann immer angekommen? Du hast gar keine Ahnung, dass hier hinten deine Krippe stand. Hast du nie? Hast du noch Eltern, die dir es nicht sagen könnten? Oder? Komm mal mit. Also hier stehen Äpfel, von denen bist du schon groß geworden und satt geworden.
Aber dann bin ich ja gar nicht so falsch gewesen, als ich die gesucht habe.
Warst du nicht falsch? Nee. Die haben wir 68 gepflanzt, die Bäume. Goldbeermähne, ein wunderschöner Apfel. So, und hier seid ihr reingegangen.
Livia schaut sich um. Obstbäume, so, Gärten, Einfamilienhäuser. Schwer zu glauben, dass genau hier mal ihre alte Krippe stand. Ein Haus für 70 Kinder. Wie viele davon waren Wochenkrippenkinder?
Bis 30.
30 Kinder?
Ja. Zwischen 25 und 30. Boah. Es war mal weniger, mal mehr, je nachdem. Mhm. Ja, die Frauen hatten 3 Schichten manchmal. Mhm. Ja. Und mitunter auch alleinerziehend, hatten wir viele. Und hier, das war die Grenze der Krippe. Ja, war schönes Arbeiten, sagt jeder.
Ich würde gern mal auf die Fotos gucken, wenn ich darf.
So, kommt herein. Ganz hoch. Bis ganz nach bitte.
Also aufgefallen ist mir, dass viele über Minderwertigkeitskomplexe klagen. Sie haben oft ein geringeres Zutrauen zu ihren eigenen Möglichkeiten und Potenzialen.
Ute Stari blättert in ihren Unterlagen. Die Pädagogin und Dozentin wollte schon als Studentin wissen, welche Folgen hatte die DDR-Wochenkrippenbetreuung? Eine Frage, der sie in zahlreichen Einzelinterviews nachgegangen ist.
Sie schildern schwierige Beziehungsverhältnisse zu ihren leiblichen Eltern. Also, dass sie das eher als angespannt empfinden, dieses Verhältnis, ja, dass man sich auch ein Stück weit fremd ist. Und dass sie selber Schwierigkeiten haben, in Beziehung zu kommen. Also, sich auf Beziehung einzulassen, sich auf Partnerschaft einzulassen und vor allen Dingen ihren eigenen Kindern gerecht zu werden.
Die Ergebnisse ihrer Untersuchung hat Ute Stari in einem Fachbuch publiziert. Weitere Forschungsarbeiten zum Thema Wochenkrippe gibt es in Deutschland bislang nicht. Schade, sagt Ute Stari, wäre doch hilfreich, jetzt, wo das Bundesfamilienministerium kräftig in 24-Stunden-Kitas investiert und in die sogenannte Randzeitenbetreuung abends und nachts.
Mal lieber ein bisschen ins Licht.
So. Ich habe nämlich ein Tagebuch gefunden von meiner Mutter und da stehen Namen drin.
Deine Eltern waren Musiker irgendwie
und auf der Steinstraße gewohnt. Zarte Eltern, zarter Vati, zarte Mutti. Er hatte dunkle Haare, so etwa. Die Mutti war heller, aber ganz zart beseitet. So wie du hier, pass auf, zeig dich.
Christa Westermann stellt einen alten Pappkarton mit Fotos auf den Tisch. Direkt dahinter steht ein Vogelkäfig mit Wellensittichen.
So, lieber, das ist zum Beispiel die Toilette gewesen für die Größeren. Das haben uns viele übel genommen, dass sie immer mehr auf den Topf mussten. Aber wir haben ja Wäsche selbst gewaschen und keine Pampers, sondern Baumwollwindeln. Und die musste es erst mal waschen, kochen und aufhängen und wieder legen. Das war so unser Mittagszeitvertreib. Guck mal, lieber, jetzt kommst du. Nur such dich mal.
Das in der Mitte, ne?
Ja.
Livia Berger schaut auf ein Foto. Es zeigt 3 Babys, etwa 6 Monate alt, in einem Laufgitter liegend. Sie selbst ist das blonde Kind in der Mitte, das genau in die Kamera schaut.
Du wusstest, wenn ein Elternpaar ihr Kind in die Wochenkrippe gibt, dass es nie anders geht. Keinen Pkw, schlechte Busverbindung, waren die nur in Freital?
In Dresden.
In Dresden. So, klappe halt.
Christa Westermann nimmt ein weißes Tischtuch, deckt den Vogelkäfig ab. An den Gitterstäben hängt eine verblichene Spieluhr.
Guck mal, das ist zum Beispiel noch aus der Krippe. Spieluhr zum Einschlafen. So alt ist sie. Und die geht noch.
Aus der DDR-Krippe?
Ja, ist der. Ja, die geht noch. Klingt doch gut, ne?
1968, 3 Jahre bevor Livia Berger geboren wird, erscheint in der DDR das Handbuch Pädagogische Aufgaben und Arbeitsweisen der Krippen. Das Buch enthält verbindliche Erziehungsaufgaben für jedes einzelne Lebensvierteljahr der Kinder. Mit seiner Hilfe wird das pädagogische Programm in den Kinder- und Wochenkrippen zunehmend vereinheitlicht. Überall im Land gelten die gleichen Tagespläne. Claudia Kittel.
Da habe ich mir so ein paar angeschaut. Und klar ist das ein Blick aus heutiger Sicht, das ist ein Stück unfair, aber diese Pläne zeigen einen Tagesablauf, ich blätter gerade mal wieder, da sind 10 Minuten Beschäftigung im Spiel dazwischen. Der Rest ist alles nur Wickeln, Schlafen, Hygiene, also Töpfen, alle in die Reihe setzen und pullern. Und wenn das Kind gerade noch nicht richtig sitzen kann, wird es angebunden. Das ist ein voll durchstrukturierter Tagesablauf. Und die Beschäftigung im Spiel ist dann auch, da sind sogar die Spielgegenstände vorgegeben.
Die Erzieherinnen haben darauf einzuwirken, dass die Schlaf- und Essenszeiten auch an den Wochenenden eingehalten werden. Betont wird die zwingende Notwendigkeit eines einheitlichen Vorgehens zwischen Krippe und Elternhaus. So wächst mit jedem Monat der Kompetenzvorsprung der Erzieherinnen im Umgang mit dem eigenen Kind. Und die Kinder selbst? Carsten Laudin.
Und wenn eben Kinder dann später erfahren, dass ihre Eltern sich nicht kümmern konnten, dann ist das eventuell noch nachvollziehbar, wenn man hört, dass die Eltern sich nicht kümmern wollten, ist das natürlich ein Urteil, was sofort das eigene Selbstbild betrifft. Ich bin jemand, den ein anderer nicht wollte. Und das sind unsere Hauptprobleme.
Hier hast du mal den Garten. Treppe runter, siehst du? Das war zum Rollerfahren, so eine Art Kies. Und das ging dann wieder in die Wiese über. Kannst du dir auch mitnehmen, wenn du die Ansicht mehr.
Gut 30 Minuten sind vergangen, seit Livia Berger ihrer früheren Erzieherin wieder begegnet ist. Sie weiß jetzt, dass sie als Säugling eine Spreizhose trug, dass sie jeden Morgen und jeden Abend 20 Minuten gebadet wurde, wann es Frühstück gab und was zum Mittagessen gekocht wurde. Und wie war das, wenn die Eltern montagmorgens kamen und die Kinder brachten?
Das ging folgendermaßen. Wir haben früh 5:30 aufgemacht, dass sie ihren Bus bekommen haben. Und dann entweder hat die Mutti die Zeit gehabt, das Kind auszuziehen. Wir hatten Strumpfhosen, Hemd, Pullover, also alles. Und wenn das Kind nach Hause ging, haben wir es wieder ausgezogen und privat angezogen. Fieber messen war Pflicht, ehe wir sie abgenommen haben. Mhm. Und wenn es ging, haben wir sie behalten, weil einmal in der Woche kam die Kinderärztin. So, und die hat also alles gemacht, mit Medikamenten geimpft und. Das war sehr, sehr gut.
Und also jetzt mal auf mich bezogen, weil du dich so erinnern kannst an mich, an meine Eltern. Ich habe an diese Zeit überhaupt gar keine Erinnerung.
Ist doch klar.
Ich habe halt nur dieses Tagebuch. Meine Eltern sprechen auch nicht drüber. Und wie war das? Also gab es jetzt in meinem Fall irgendwelche Trennungsschwierigkeiten?
Kein Problem.
Nee.
Das weil die gerne kommen.
War das so? Also bin ich wirklich gerne da gewesen?
Also ich kann mich an kein Geschrei erinnern.
Nee.
Wirklich nicht.
Und beim Abholen? Also gab es da auch Kinder, die dann vielleicht die Eltern gar nicht so erkannt haben?
Kein Problem. Das lief irgendwie. Also keiner hat gedacht, dass hier hinten eine Krippe mit 70 Kindern ist. Wie gesagt, es war leise. Es war echt leise.
Keine Generation glaubt, dass sie Schlechtes macht. Sondern man gibt sich immer Mühe. Alle Menschen glauben und wollen auch glauben, dass das, was sie machen, schon dem entspricht, was sie auch wirklich machen wollen. Die Frage ist immer, ob man daran interessante Gedanken knüpfen kann. Zum Beispiel, ob man das heute auch machen würde und warum man das heute nicht machen würde. Kann man eigentlich damit leben, dass wir heute andere Maßstäbe haben, ohne Menschen von damals zu verurteilen? Kann man das aussöhnen?
Es geht auf Mittag zu. Christa Westermann hat sich für Livias Besuch viel Zeit genommen. Nun steht sie gemeinsam mit Livia Berger vor ihrem Haus in der Kirchstraße.
Ich finde es gut, dass ich hier war. Nochmal mit jemandem zu sprechen, der er noch kennt. Weil ich manchmal an mir zweifle. Stimmt meine Erinnerung? Stimme ich überhaupt? Und jetzt denke ich, dass die in der Krippe sich tatsächlich viel Mühe gegeben haben. Aber dass das Verhältnis zu den Eltern gelitten hat, da bin ich mir fast sicher.
So, Liebler, da wünsche ich dir was. Bleib gesund und fröhlich.
Danke dir für die Möglichkeit.
Wir sind gerne auf Arbeit gegangen. Echt. Wir haben vielleicht einen Grundstein gelegt. Dass du dich wohlfühlst, dass du dich geborgen fühlst.
Aber in der Krippe und nicht zu Hause, weil man war ja eben mehr in der Krippe als zu Hause.
Und du bist ja dann weiter in der Krippe.
Werktags ins Heim, das System der DDR-Wochenkrippen. Sie hörten ein Feature von Lotta Wieden. Redaktion Jana Wuttke, Regie Friederike Wigger, Technik Martin Eichberg. Es sprachen Bettina Kurt und die Autorin. Medien verbreiten Fakten, vor allem wenn es um die hehre Wissenschaft geht. Denkt man vielleicht, aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Danach fragen die Zeitfragen morgen. Wissenschaft in den Medien. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Winfried Sträter.